Und es gibt kein Kind, was auf die Welt kommt und sagt, ups, ich möchte nicht gestillt werden, ich bin eher ein Flaschenkind.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Hallo Katrin.
Hallo Mila, ich freue mich, dass wir uns wieder treffen und eine neue Folge aufnehmen können.
Ja, finde ich auch richtig schön. Und vor allem liegt mir dieses Thema auch schon so lange auf dem Herzen. Und ich habe auch gerade nochmal so überlegt, oh Mann, wie fängt man das an? Und ich glaube, wir werden heute einfach ein bisschen frei über das quatschen, was gerade so im Internet, also primär auf Instagram, passiert. Ich würde das tatsächlich als Anti-Still-Agenda bezeichnen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, vielleicht ist es auch untertrieben, ich weiß es nicht. Man muss aber ganz kurz erstmal dazu sagen, Katrin, du bist nicht auf Instagram aktiv. Du hast keinen eigenen Account und auch den Stillleben-Account verwalte ich im Namen von quasi unserem Podcast-Team. Primär natürlich, um euch mitzuteilen, welche neuen Folgen draußen sind oder in Kontakt zu bleiben mit euch. Ihr schreibt uns ja auch ganz oft, welche Themen ihr euch wünscht. Ne? War so oft in unserem Postfach und darüber haben sich viele gefreut. Und ich glaube, auch dieses neue Format, kurz erklärt, können wir tatsächlich auch nochmal zu anderen Themen machen. Weil wenn man dann Deep Dive machen will und das Thema nochmal ausführlicher sich anhören möchte, kann man das ja quasi in schon bestehenden Folgen machen. Aber ich glaube, das ist diese kleinen Happen sind gar nicht so schlecht, um Leute erstmal abzuholen und zu verstehen, was ist das überhaupt? Das können wir auch, habe ich jetzt auch gedacht, wir machen ja noch mehrere Folgen zum Zungenband. Aber vielleicht können wir auch jetzt im Dezember noch eine Folge kurz erklärt zum Zungenband rausbringen, was man dann wirklich einfach auch mal Leuten schicken kann, die vielleicht gerade damit so ein Thema haben und die jetzt keine Kapazitäten haben, eine 40-minütige Podcast-Folge zu hören und dann so einen kurzen 15-Minuten-Splash und kurze Abhandlung drüber, finde ich ganz schön. Heute geht es darum, was gerade auf Social Media stattfindet, was da gerade passiert, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wovon ich Katrin immer berichte, dass es da gerade ganz viele große Accounts gibt, die so ein bisschen für das Nicht-Stillen werben. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist wirklich Werbung für das Nichtstillen. Und es kommt, glaube ich, erstmal aus so einer feministischen Ecke, die ich absolut supporte. Deswegen will ich ja immer voranstellen, wenn eine Frau nicht stillen möchte und nicht stillen will, egal aus welchem Grund, wenn sie es nicht will, dann muss sie auch nicht stillen. Das ist meine Meinung. Es sollte aber wirklich nur diesen einen Grund geben, warum eine Frau nicht stillt. Und das ist, wenn sie es nicht möchte und nicht, weil ihr ÄrztInnen oder Hebammen vielleicht eine falsche Beratung geben, sprich ihre Milchproduktion durch Flaschennuckelgabe, was auch immer, runterschrauben, sodass sie keine Milch mehr hat, durch die Gabe von Prämilch auf der Station, ohne die Zustimmung der Mutter, die Milchproduktion nicht richtig in Gang bringen können. Also das sollen alle nicht die Gründe sein, warum eine Frau nicht stillen kann, sondern nur, wenn sie es nicht will, meine Meinung. So.
Da bin ich natürlich ganz bei dir, liebe Mila. Und das haben wir ja auch schon öfters benannt. Wir möchten hier auch niemanden missionarisieren, überreden. Das funktioniert sowieso nicht. Oder über den Kopf entscheiden oder so. Unser Podcast ist ja eher dahingehend, auch Mütter zu unterstützen und ihnen Hilfe anzubieten, die gerne stillen möchten und durch diverse Umstände nicht gut zum Stillen gekommen sind oder riesengroße Probleme haben. Und da kann ich nur immer wieder auch diese weltweite Untersuchung mit anführen, dieses WBTI, Worldwide Breastfeeding Initiative, wo sich über 97 Nationen daran beteiligt haben und natürlich auch Deutschland in der Umfrage. Und wir hatten ja vor 5 Jahren grottenschlecht abgeschnitten. Grottenschlecht bedeutet im europäischen Vergleich auf dem vorletzten Platz. Österreich war auf dem letzten Platz. Und in den 5 Jahren hat sich in Deutschland im Gegensatz zu anderen Nationen, die wirklich nochmal Initiativen gestartet haben, um stillende Mütter zu unterstützen und in ihrem Wunsch zu stillen zu unterstützen, ganz viel investiert haben an Know-how, an Schulungen, an ja auch unterstützenden Maßnahmen wie Gruppen besuchen oder Ansprechpartner auch finanzieren und Stillberatung auch zu bezahlen. Und Deutschland hat 0,00 gemacht, muss man wirklich so sagen, trotz aller Versprechungen. Und wir sind jetzt nach 5 Jahren, haben wir nochmal evaluiert und nochmal die Befragung durchgeführt. Und Deutschland ist jetzt für Europa auf dem allerletzten Platz.
Also auf dem allerletzten Platz, was Stillförderung angeht, oder?
Genau, das sind mehrere, es sind ja Fragenkataloge, es geht um, wie werden Frauen in den Kliniken unterstützt, wie viele babyfreundliche Kliniken haben wir, wie viele babyfreundliche Apotheken gibt es. Also in Berlin haben wir eine. Kinderarztpraxen, Frauenarztpraxen gibt es null und so weiter. Ne? Und Kinderkliniken ja genauso. Also es gibt natürlich immer wieder auch die Aussage, ja, wir unterstützen das Stillen, aber wenn es dann ein Problem gibt in Bezug auf mangelnde Milchbildung, Wunden, Brustwarzen, Infektionen oder auch Krankheit des Kindes, ist die Unterstützung des Stillens sehr, sehr gering. Das kann man wirklich, muss man so sagen. Ja. Ich weiß, dass ich hier auch einigen Fachfrauen und Fachleuten auf den Fuß trete, die sehr bemüht sind, aber das sind im Vergleich die allerkleinsten. Und ich sehe das auch immer wieder in meinen Seminaren. Das hast du ja jetzt auch erlebt, Mila. Du bist ja jetzt auch in der Stillausbildung zur Stillspezialistin in der Ausbildung. Und was man so hört von Kolleginnen, von den Wochenbettstationen, aus den Kreissälen, da wo es anfängt, ist die Unterstützung wirklich äußerst gering. Also ja. Und Unterstützung bedeutet nicht, ja, wir helfen mal dem Kind an die Brust zu kommen. Und die Probleme, die entstehen, ich sage es auch ganz klar, entstehen am Anfang in der Regel durch uns Personal und durch keine gute Betreuung. Ne? Das hat auch nicht immer was mit Personalmangel zu tun, das muss man auch so sagen, sondern mit fehlendem Wissen. Und es gibt kein Kind, was auf die Welt kommt und sagt, ups, ich möchte nicht gestillt werden, ich bin eher ein Flaschenkind und ich mag das nicht. Das sind immer äußere Umstände, die dazu führen. Und das ist auch der Punkt, es gibt wenig Unterstützung, um Mutter und Kind aus dieser besonderen Situation heraus zu begleiten.
Mhm. Gut, du hast jetzt schon zwei sehr wichtige Stichwörter genannt. Und zwar einmal die Unterstützung, die irgendwie fehlt, das Personal, was vielleicht nicht genügend geschult ist. Da sehe ich auch auf jeden Fall die Kliniken in der Verantwortung, ihr Personal halt dahingehend auch finanziell zu unterstützen, dass sie zum Beispiel von Leuten wie dir oder von Menschen vom AZ, wie auch immer, also AZ-Ausbildungszentrum für Laktation und Stillen, wo Katrin ja auch lehrt, und wo ich gerade die Ausbildung machen darf, ne? Die gehen ja auch an Kliniken und ihr schult ja auch Personal und das kostet natürlich was, aber genau das ist ja im Endeffekt ja Kinderschutz. Aber das bringen wir nochmal an einem anderen Tag an. Das Wichtige ist ja, es gibt was Positives im Internet. Und das heißt, es gibt ganz, ganz viele KinderärztInnen oder auch FrauenärztInnen oder auch Hebammen, die auf Social Media aktiv sind und da auch echt eine richtig große Community haben. Ne? Also ich rede jetzt nicht von irgendwie 1.000, 2.000 Menschen, die denen folgen, was natürlich auch schon toll ist, sondern es geht da um 10.000, 20.000, 30.000 bis zu 90.000, 100.000 Menschen, die dieser einen Person folgen und sich auf ihr Urteil und vor allem auf diese kurzen Videosnippets, die diese Menschen posten, absolut verlassen. Sie denken, das ist eine Fachfrau oder ein Fachmensch, diese Person wird mir das Richtige raten. Und das ist auf der einen Seite super, weil die ganz viel Aufklärungsarbeit leisten für Schwangere auch vor allem. Gerade so Hebammen, die einfach Awareness schaffen und sagen, hey, das und das müsst ihr wissen, ne? Ihr müsst nicht immer ans CTG vor dem ET etc. Das finde ich alles super. Oder auch ganz viel so helfen mit, was soll ich mit in meine Kliniktasche nehmen? Ne? So ganz viele Videos kursieren im Internet. Wie lege ich, na, so viel gibt es dann leider nicht, wie lege ich richtig an? Weil es natürlich ein Problem damit gibt, im Internet Brüste zu zeigen. Aha, interessant. Aber es gibt echt tolle Videos und diese tollen Videos möchte ich auch gar nicht missen und das ist auch das Schöne ja an dem Jahr, in dem wir leben, dass man sich so einfach weiterbilden kann, ne? Dass man nicht jedes Mal in irgendeine Praxis oder Klinik gehen kann, um bestimmte Kleinigkeiten herauszufinden. Aber, und das ist das große Ding, was mir gerade auffällt, weil ich bin ja auf der einen Seite Journalistin und auf der anderen Seite werde ich gerade zur Stillberaterin ausgebildet und ich merke so, dass diese Welten gerade aufeinander clashen, denn viele Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, haben, wie sage ich das? Ich finde, mir fehlt da ganz oft Sorgfaltspflicht. Das heißt, es wird was verbreitet an diese riesige Community, an diese 60.000 Menschen, die diese Videos gucken und das als quasi, ja, wie, es ist ja fast schon Bildungsauftrag, den man da sich selber bekommt. Und es wird aber nicht überprüft von da ist ja nicht mal ein Vier-Augen-Prinzip dabei teilweise, was da eigentlich in die Welt gepostet wird. Und da gibt es ganz konkrete Accounts, die dann Sachen raushauen wie das hier.
Ich habe irgendwie hier fast noch nie was zum Thema Stillen gemacht, weil Stillen so ein hochemotionales Thema ist, dass es schwierig ist, allgemeingültige Aussagen zu treffen, die weder die einen noch die anderen irgendwie beschämen oder verunsichern. Dabei ist Muttermilch medizinisch gesehen eigentlich höchst interessant und ein Wunder für sich. Muttermilch besteht, grob gesagt, aus zwei Bestandteilen. Einmal der Ernährungsseite. Sie versorgt also das Kind mit allen Nährstoffen, das es am Anfang braucht, mit Fett, ein bisschen weniger Protein, mit Vitaminen, Zucker und Wasser. Und aus sogenannten bioaktiven Substanzen, also Substanzen, die über die reine Funktion der Ernährung hinausgehen, wie zum Beispiel Immunzellen. Noch dazu sind gute Bakterien dabei. Früher hat man gedacht, die Muttermilch ist steril, das stimmt gar nicht. Es sind gute Bakterien dabei, wobei man aber immer noch nicht so ganz genau weiß, wo die eigentlich herkommen, nur aus der Haut oder auch aus dem Inneren der Mutter. Es ist nicht ganz erklärt. Und Muttermilch passt sich die ganze Zeit den Bedürfnissen des Kindes an. Es ist also wirklich ein Zaubertrank. Daraus aber pauschal zu schließen, dass Muttermilch immer das Beste ist für ein Kind, ist nicht richtig. Denn ja, es gibt Mütter, die können oder sie wollen nicht stillen. Und ja, es gibt auch Babys, die können oder wollen nicht gut an der Brust trinken. Und hier ist es doch nicht nur meine Aufgabe der Ärzte, sondern der Gesellschaft und des Kreises drumherum, die individuell beste Lösung für dieses Mama-Baby-Paar zu finden.
Das ist jetzt ein Video von der Kinderärztin Nicola Klühn. Ihr Account heißt Kinderleib und Seele und sie hat einen neuen und aktuell heute Stand. Wir nehmen gerade Ende November 2023 auf. 79.800 Follower. Das Video hat, ich sag euch das, weil ich finde das total spannend, aktuell einen Tag, nachdem sie es online gestellt hat, 56.800 Aufrufe, Katrin.
Und ich habe dir dieses, das ist schon eine ordentliche Zahl, ja?
Ja, und ich habe dir dieses Video geschickt und ich muss sagen, ne, unsere Podcasts hören 10.000 bis 12.000 Menschen aktuell. Es werden immer mehr, das ist total schön. Und 10.000 Menschen ist eine riesige Summe. Aber mal im Vergleich, das ist jetzt einen Tag online. Und es haben schon fast 60.000 Leute geguckt, dieses Video zum Stillen. Und das, was, sie fängt ja an, ne, Mutter, ich habe noch nicht viel zum Stillen gemacht. Das Thema ist sehr hitzig und so, ne, da wird viel diskutiert. Und genauso sieht es auch in der Kommentarspalte aus. Und das, was mir bei dem Video so Bauchschmerzen machen, warum ich das jetzt als Beispiel mitgebracht habe, ist, dass sie ein paar Dinge sagt, die einfach falsch sind. Zum Beispiel, Katrin.
Ja, wie, was meinst du jetzt konkret? Was ist dir aufgefallen als Mutter?
Mir als Mutter ist aufgefallen, dass sie gesagt hat, Muttermilch ist toll und wir wissen gar nicht genau, was da alles Tolles drin ist, aber das und das und das. Und sie zählt das ja auch auf, was alles super ist an Muttermilch. Und dann sagt sie, aber es gibt ja auch Kinder, die wollen einfach keine Muttermilch. Und da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen, weil ich so dachte, es kommt doch kein Kind auf die Welt, das sagt, ach Mama, lass mal, ich hätte gern die Alete. Ah nee, Milupa halt. Nee, Nestle. Nee, könntest du mir Nestle geben? Und dann bitte auch den Nuckel von, also genau dieses,
genau.
Dieser eine Satz, in dem steckt so viel Industrie, dass ich kann kotzen.
Ich verstehe dich, das ist ja mein Debakel seit 40 Jahren bin ich jetzt schon im Geschäft. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, ich habe als Kinderintensivschwester lange gearbeitet und habe in Deutschland die erste babyfreundliche Kinderintensivstation aufgebaut und Kinderklinik. Das war eine gesamte Kinderklinik und das Ganze hat 7 Jahre gedauert. Also Kinderärzte kenne ich wirklich aus meiner beruflichen Praxis sehr viel, viel, viel. Und ich kann mich immer noch an die Skepsis erinnern zu Beginn dieser Arbeit. Ich kann mich an die Diskussion erinnern, auch heute noch, auch was ich als Feedback immer wieder von den Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken erfahre oder wenn ich Klinikschulungen durchführe, ne? Und es ist noch nicht in Deutschland angekommen bei den Medizinern, was Muttermilch überhaupt bedeutet und nicht für Schwellenländer, für Drittländer, sondern für die Gesundheit unserer Kinder. Und es gibt da ganz klare Studienlagen, unabhängige Studien. Und das ist ja auch unser Anliegen, Mila, hier mit dem Podcast. Ist vielleicht auch vielen schon aufgefallen, dass wir eben keine Werbung für Industrie machen. Ne? Wir könnten uns auch reich machen mit Werbung für Säuglingsmilchnahrungen, mit Saugern, mit Flaschen, mit allem, was dazugehört. Aber wir wollen ja kodexkonform arbeiten und wir wollen die Mütter in ihrem Wunsch zu stillen unterstützen. Und da ist so viel Macht hinter und auch bei den Medizinern. Und was sie sagt in ihrem Vortrag ist einfach nicht richtig. Wir wissen noch nicht alle Komponenten der Muttermilch, aber wir wissen, wo die Bakterien herkommen. Die kommen nämlich aus dem Darm, also wir sprechen davon gut, also aus dem Darm der Mutter ab der 36. Schwangerschaft werden diese gesunden Bakterien, also dieser Biofilm der Mutter, über die Blutbahn an die Brustdrüse geführt und versorgt quasi auch die Muttermilch quasi mit diesen gesunden bioaktiven Stoffen. Und das bedeutet, jede Mutter auf diesem Planeten hat ein anderes Bionom. Also wir haben eine andere Zusammensetzung von gesunden Bakterien und die gibt diese Mutter an ihr Kind weiter übers Stillen. Früher haben wir gedacht, über die Vaginalflora kommt ganz viel und damit die Kindergesundheit ist auch ein Teil. Aber die meisten Bakterien gehen über die Muttermilch zum Kind und die fördern natürlich auch ganz viel. Und ich sage immer, Muttermilch dient der Ernährung, aber erst an zweiter Stelle, sondern Muttermilch ist ein Functional Food. Muttermilch hat über 200 Aufgaben. Organpriming, Organreifung, denken wir mal an die Stammzellen, an andere bioaktive Stoffe. Wenn ich das jetzt hier aufzähle, bin ich einen halben Tag beschäftigt und das führt auch zu weit. Also wir haben über 200 Oligosaccharide schon also festgestellt oder ermittelt in der Muttermilch, die jede in Kombination mit anderen Stoffen Aufgaben hat. Also das ist nicht nur einfach Essen.
Ja.
Und das kann keine künstliche Säuglingsmilch. Mhm. Auch wenn auf der Packung HMO steht, Human-Oligosaccharide, kann da kein Human-Oligosaccharid in der künstlichen Milch sein, weil die gibt es nur in Muttermilch.
Steht
ne?
ja auch das nur HMO, so, um das zu suggerieren, dass es human
genau.
heißt.
Ja. ja. Und da gibt es so viele Sachen. Und trotzdem bin ich da auch bei dir, das haben wir schon oft genug gesagt, wenn eine Frau von sich aus entscheidet, ich möchte nicht stillen, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte sie eben halt dahingehend beraten werden, wie sie ihr Kind gesund ernährt und vor allem auch fördernd ernährt, nämlich liebevoll in den Arm nehmen. Das gehört auch mit dazu. Und nicht im Kinderwagen liegen lassen und die Flasche dann irgendwie in den Hals, ne? Oder im Bett oder das Kind oder sich darüber freuen, dass das Kind die Flasche alleine hält. Das sind keine guten Entwicklungen für die Kinder. Also ein Kind sollte in den Arm genommen werden zum Füttern und so weiter und so weiter. Aber es entsteht immer wieder ein Riesenhype und auch eine ziemliche, manchmal empfinde ich das schon als Aggressivität gegen das Stillen, wenn es Gründe gibt, weshalb man sich dagegen entschieden hat. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das formulieren soll.
Ja, es ist wie so eine Anti-Still-Kampagne, also ich empfinde das so, ne? Ich empfinde das so als Anti-Still-Kampagne von sehr, sehr großen Influencer-Accounts. Und der heißt ja nicht ohne Grund Influencer, weil sie Menschen influenzen.
Ja.
Und das, was mich da so verzweifeln lässt, ist, ja, warte mal.
Mein Baby ist jetzt 10 Monate alt und seit 10 Monaten stille ich nicht. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Bam. Und das geht natürlich viral. Und genau das ist ja auch der Grund, warum sie sich damit so hinstellt und sagt, hey, ich stille nicht so. Was sie aber nicht kommuniziert, was man nur herausfindet, wenn man ein bisschen Background-Information hat oder ihr schon sehr lange folgt, ist, es ist gerade ihr drittes Kind. Sie selber hatte eine, heißt das Reduktionsplastik? Also wenn ihr war die Brust zu groß, sie hat sich die Brust verkleinern lassen, also vor ihrem ersten Kind schon, weil sie einfach sehr, sehr große und schwere Brüste hatte und damit nicht zufrieden war. Damals wurde einfach extrem viel Brustdrüsengewebe weggenommen, sodass sie schon beim ersten Kind wahnsinnig schlechte Milchproduktion hat. Es hat kaum geklappt, es hat nicht genügt. Sie hat sehr viel versucht und sehr doll gelitten und hat dann irgendwann abgestillt und die Flasche gegeben. Beim zweiten Kind hat sie es wieder versucht. Sie hat darunter einfach wahnsinnig doll gelitten und hat jetzt beim dritten Kind gesagt, ich habe nicht genug sie hat nicht öffentlich gesagt, ich habe nicht genug Brustdrüsengewebe, ich stille nicht, sondern sie hat gesagt, ich habe keinen Bock drauf, stillen ist anstrengend. Und sie hat das so ein bisschen formuliert, als wäre stillen antifeministisch, weil sie natürlich dazu auch sagt, ich brauche meine Freiheit, ich will arbeiten, mein Mann soll genauso viel machen wie ich. Und all diese Punkte verstehe ich absolut. Stillen, und das wissen wenig Frauen, die natürlich irgendwie sich denken, dann kriege ich mein Kind und zack, bumm, an die Brust und es läuft. Stillen ist eine absolute Hingabe und es ist auch eine große Aufopferung des eigenen Körpers nochmal für das eigene Kind. Stillen ist das absolut Beste fürs Kind. Aber
da würde ich auch gerne nochmal
was
zu sagen. Also es gibt ganz viele Frauen nach Reduktionsplastik, die auch stillen, die brauchen aber einen anderen Start. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge zu machen. Nur weil am Anfang das Stillen schwierig ist, da gibt es ganz viele Gründe zu, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber trotzdem, also ich kenne mindestens 50 Familien, die ich begleitet habe nach Reduktionsplastik oder anderen operativen Eingriffen, die gut dann ins Stillen gekommen sind, aber da muss man dann schon wirklich andere Maßnahmen angehen. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich durch Narbengewebe und so weiter die Laktation nicht gut in Gang kommt. Aber das ist ja genau der Punkt, den ich ja jeden Tag bei mir in der Praxis erlebe, dass den Frauen suggeriert wird mit Implantaten, oh, das ist schwierig, oder Frühgeburt, ganz schwer. Ne? Den Frauen wird von Anfang an schon signalisiert, das wird schwierig, das klappt bestimmt nicht. Und sie kommen dann auch in diese Rolle rein, in diese Position rein. Und gerade mit einer Reduktionsplastik ist es ja auch nochmal ein emotionales Thema, ne? Also Milcheinschuss und so weiter. Aber wie gesagt, da ist auch ganz viel verzögert durch den Mamillenrandschnitt und. Sie hat alles probiert, ist ja auch relativ. Ich höre ja auch jeden Tag oder steht in ganz vielen Briefen, ich habe schon alles versucht. Und was ist alles, ne?
Ja, ich glaube, es ist ja auch völlig, also mir ist es im Endeffekt wurscht, was sie alles versucht hat. Sie hat sich dazu entschieden, nicht zu stillen, das ist auch ihr gutes Recht. Aber das, was ich halt kompliziert finde und da, wo ich einfach dann so durch Social Media scrolle und jedes Mal mir es so kalt über den Rücken läuft, ist, das wissen ja die meisten nicht, die diese Videos sehen. Mhm. Die sehen diese tolle Frau, diese erfolgreiche Frau, sie ist einfach reich. Mhm. Sie ist reich, erfolgreich, hat 3 Kinder und einen Mann, der extrem viel macht, so was man früher von Männern nicht kannte, was man jetzt aber natürlich von ihnen erwartet. Und der kann ja auch noch das Kind füttern, weil wie easy, wir geben ihm die Flasche. Und dann macht sie Werbung, wo sie Provision bekommt für einen Baby-Cappuccino-Maker. I don't know, ich nenne die Marke jetzt nicht. Und das ist halt das Schwierige, weil ich finde gar nicht diesen feministischen Standpunkt zu sagen, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, ich will nicht stillen, fertig. Aber dann halt zu sagen, hey, ich habe hier 90.000 Followerinnen und übrigens, ich stille nicht und mir geht's mega gut. Und so zu suggerieren, dass Mutterschaft, die ja einfach immer kompliziert ist, egal ob ich stille oder die Flasche gebe, es ist anstrengend. Und ja, es wird
Kinder
nicht leichter.
Sind ja auch nachweislich mehr krank.
Das kommt dazu, dann,
das kann man sich auch nicht schön reden.
Aber ich sehe halt dieses...
Jetzt gerade mit deiner Kleinen.
Ja.
Und vielleicht noch mal ein Wort zur Berufstätigkeit. Das liegt mir auch am Herzen. Ich kenne ganz viele, ganz, ganz, ganz aktive, erfolgreiche Mütter, die sehr schnell wieder berufstätig sind. Da braucht man sich nur isländische Politikerinnen ansehen. Man braucht sich nur gewisse Schauspielerinnen ansehen. Es gibt Ärztinnen, die eben selbstständig sind und gar nicht ein halbes Jahr pausieren können. Hm. Ich kenne Chirurginnen, die ganz schnell, also 14 Tage nach der Geburt des Kindes wieder in die Facharztausbildung zurück sind und trotzdem voll gestillt haben. Das geht alles. Ne? Das ist immer eine Frage von Kommunikation, von Organisation und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ne?
Nee.
Und das muss man auch nochmal, finde ich, den Frauen vermitteln, weil viele Mütter beginnen gar nicht mit dem Stillen, weil sie sagen, naja, ich gehe nach 8 Wochen wieder arbeiten. Und andere sagen, oh, ich muss jetzt abstillen, kannst du mir dabei helfen, weil ich fange dann wieder an zu arbeiten. Und da gibt es für jeden Weg eine passende Lösung für die jeweilige Familie. Das ist ja auch wichtig, dass man dafür die Lösung findet.
Ja, gemeinsam. Ich glaube aber, dass diese Frauen, die da auf Social Media ganz oft suggerieren, ich stille nicht und das ist gut so und wir wollen es entstark, diesen Charme der Mütter, die nicht stillen, den es ja auch einfach gibt, den wollen wir entstigmatisieren. Das ist, finde ich, auf der einen Seite gut und auch richtig und auch wichtig, ne, dass Mütter sich nicht schämen müssen, die halt die Flasche geben, weil sie nicht stillen wollen.
Ja.
Aber es gibt halt genau diese Grenze zwischen den Müttern, die nicht stillen können, weil sie keinen Support hatten. Mhm. Und das finde ich halt schwierig, zu sagen, hey, ist doch egal, du hattest keinen Support, ich stille auch nicht, weil ich nicht wollte. Und ich finde, das sind einfach zwei unterschiedliche Gruppen.
Sehr unterschiedliche Gruppen.
Genau, und dann kommt noch dieses dazu, dass ich sehe, oh mein Gott, die fliegt alleine, ihr Kind ist 4 Wochen alt und sie fliegt mal alleine eine Woche nach Mallorca. Ich würde auch gerne eine Woche alleine nach Mallorca, aber ich stille ja voll. Und dass das dann bei Frauen, die halt stillen, im Kopf vielleicht auch was auslöst von, oh nein, ich habe meine Unabhängigkeit abgegeben und die stillt nicht und die ist voll unabhängig. Und das finde ich halt, das macht mich so, auf eine Art macht mich das so wütend, weil ich so denke, ja, das ist ja einfach nicht das wahre Leben, was Influencer leben, weil sie haben einfach sie kriegen durch ihre Werbung für zum Beispiel Folgemilch, die Frauen auch gerne machen, kriegen die einfach einen Batzen Geld und haben ein riesiges Dorf, was sie bezahlen können, was auf ihre Kinder aufpasst. Ob das jetzt meine Version von Mutterschaft ist, I don't know. Nee, weiß ich nicht. Ist aber ja auch egal. Es ist ihre Version von Mutterschaft. Und es suggeriert aber in Kombination mit diesem Nichtstillen, dass das Nichtstillen, dass die Lösung aller Probleme ist. Dann schläft dein Kind nachts durch, dann kannst du alleine tanzen gehen, dann kannst du wieder ordentlich was trinken. Und die Realität ist aber ja, das Kind schläft nachts nicht durch. Egal, ob es die Flasche bekommt oder gestillt wird, meiner Erfahrung nach schläft das Kind, also mein zweites Kind jetzt zum Beispiel schläft, viel besser als mein erstes und ich habe nichts anders gemacht. Oh Wunder, jedes Kind ist anders. Das, was mich so wahnsinnig macht, sind dann diese Accounts, zum Beispiel habe ich dir auch mal davon erzählt, die hat ihre Kinder 2 Jahre gestillt. 2 Jahre. Und macht dann auf einmal Werbung für eine Flasche, wo sie natürlich Provision für bekommt. Für eine Flasche von einer Firma und sagt, naja, nun gut, es ist ja jetzt Zeit abzustillen, ich will mein Kind nicht mehr stillen, dann führe ich jetzt die Flasche ein. Diese Flasche ist die am brustähnlichsten und bla 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 und drückt mir mal bitte die Daumen, dass mein Kind damit von der Brust, was sie seit 2 Jahren bekommt, weggeht, damit wir nachts jetzt immer die Flasche geben. Wo man sich ja nur an den Kopf packen kann als du als still, also ne, als IBCLC und ich ja auch nur als Mama, die weiß, ein Kind mit 2 brauchst du nicht an eine Flasche gewöhnen. Nee. Ein Kind mit 2 wird die Flasche vermutlich auch nicht nehmen. Und du bist schon gar nicht in Prämilch gewöhnen mit 2 Jahren, wenn du das abstellen
Definitiv
willst.
Nicht. Ne?
Aber die Mütter, die da draußen sitzen und selber ein Problem haben und nicht wissen, wie stille ich mein Kind ab, weil ich kriege das nicht hin, weil ich möchte nicht, dass es eine Nacht weint. Ne? Ja, abstellen, ohne dass es weint, aber ist egal. Diese Mütter denken dann, oh ja, diese Flasche von der Firma, die hat ja der geholfen, ihr Kind abzustellen. Dann werde ich mir die jetzt auch mal besorgen. Und dann würde ich gerne mal die Mütter sehen, die sich dann bitte bei uns gerne melden können und sagen, ja, damit hat es geklappt.
Ja, naja, da gibt es ja andere Lösungen. Ne? Wir haben über Kommunikation mit dem Kind schon gesprochen. Ich werde sicherlich irgendwann noch mal über Abstillen und einem gewissen Buch, was man auch zur Hilfe nehmen kann, sprechen. Es gibt ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Und du hattest ja in dem einen Seminar auch schon ganz viel Unterricht zu Bindung, sichere Bindung und wie Bindung entsteht, gelernt. Und da kannst du ja auch selber oder jeder kann sich mal Gedanken dazu machen, was ist da los mit mir als Mutter, wenn ich mein 4 Wochen altes Kind, ja, beim Partner, bei der Partnerin, wo auch immer, lasse und eine Woche verreise. Wie sieht's da mit meiner Bindung aus und ist das gesund? Ich stelle das einfach so mal in den Raum, ohne Wertung.
Es gibt noch einen Account, den ich in diesem Zuge gesehen habe und analysiert habe. Ihr merkt, das Thema ist sehr emotional für mich. Ich werde auch erstmal Social Media Pause machen im Dezember, weil mich das so wahnsinnig macht. Und das ist ein Account, der hat so knapp 30.000 Follower. Und die Frau hat wirklich, glaube ich, sehr viel Gutes im Sinn. Ist eine Hebamme, auch aus Berlin. Und erklärt dann in so kurzen Videos zum Beispiel, wie man Handentleerung macht. Und sie erklärt das, aber sie erklärt das falsch. Also drückt dann einfach mit sehr viel Kraft auf so einer Brust rum und sagt, ja, muss die Brust einfach richtig melken und dann spritzt das vorne raus. Und bei sowas bin ich immer so zwiegespalten, weil ich mir so denke, naja, es ist ja irgendwie ein guter Ansatz und Handentleerung, hey, cool, dass das irgendwie in der Social-Media-Welt auch ankommt. Und, aber es ist halt falsch erklärt und auch da wieder 4-Augen-Prinzip oder 6-Augen-Prinzip würde es so gut tun, eine richtige, vernünftige Stillberaterin-Ausbildung zu haben, einfach zu sagen, hey, das funktioniert so und so und so gewinnt ihr natürlich auch viel mehr.
Vor allem ohne Schmerzen, das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Das muss man, kann man nicht oft genug betonen. Und auch da hatte ich wieder meine Negativbeispiele, dass bei 2 Frauen wirklich immens kraftvoll an den Milchstaus massiert wurde und sich dann große Abszesse gebildet hatten. Das war, das ist wirklich immer wieder auch für mich traurig. Ne? Das bringt mich so an die Verzweiflung, dass selbst in der heutigen Zeit immer noch diese Maßnahmen durchgeführt werden, wo jeder weiß, das sollte so möglichst nicht stattfinden.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man dieses Thema schließen kann. Einfach nur, wenn ihr solche Videos seht, guckt es euch genau an und guckt auch, ob diese Person, sag ich mal, spezialisiert ist auf das Thema. Weil ich würde denken, bei einer Hebamme, die so und so viel 1.000 Followerinnen hat, hey, das wird alles stimmen. Und ich glaube, ohne die Ausbildung, die ich jetzt auch über das AZ gerade machen kann, würde ich nicht wissen, wie man richtig Hand entleert und würde denken, oh, das sieht ja richtig aus und würde meine Brust sehr kraftvoll melken, um da irgendwas rauszubekommen. Dabei ist es gar nicht, ne? Dabei ist es gar nicht, muss es nicht schmerzhaft sein, gar nicht schmerzhaft sein, Hand zu entleeren. Oder auch wird erklärt, wie man ein Brusternährungsset einsetzt. Und dann erklärt die Hebamme ganz toll, dass man ja dann erst Milch abpumpt und die dann über die Brust zuführt, wo du in einer anderen Folge schon erklärt hast, über ein Brusternährungsset abgepumpte Milch zu geben, ist einfach, also ne, warum pumpe ich ab, wenn ich das Kind daran packen kann an die Brust?
Ja. Das machst du ja wirklich nur, wenn ein Kind tatsächlich, keine Ahnung, Lippenkiefergaumspalte hat oder zugefüttert werden muss und ausreichend Muttermilch da ist. Aber das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil. Die meisten Kinder werden zugefüttert, weil nicht genügend Milch da ist, beziehungsweise die Milch induziert werden muss bei Leihmutterschaft, Adoptivstillen oder Ähnlichem, und um die Brust besser zu stimulieren. Und Das macht keinen Sinn, Muttermilch abzupumpen bei einem gesunden Kind und über Umwegen dem Kind über Brusternährungszeit zu führen.
Ja.
Das sind auch die Dinge, die nicht gut verstanden wurden. Wozu setzt man was ein? Ne?
Ja.
Und das sollte, vielleicht können wir auch noch mal eine Folge machen zu alternativen Fütterungsmethoden, auch dem Fingerfeeden.
Haben wir auch schon gemacht, tatsächlich. Ja. Aber wir machen, glaube ich, über den Zeit der Jahre Folgen auch noch mal. Auch weil sich ja auch die Forschung ändert und weil sich vielleicht auch unsere Erfahrungsberichte ändern und ich ja auch durch die Ausbildung jetzt auch noch mal irgendwie einen anderen Blick auf die Sachen bekomme.
Ja.
Genau, aber ich glaube, genau sowas dann in die Welt rauszuschießen, ne, hier, so benutzt du ein Brusternährungsset für Mütter, die vielleicht sowas noch nie gehört haben, an sich eine super Idee, weil in vielen Kliniken das Brusternährungsset noch überhaupt nicht an der Tagesordnung ist, wie ich jetzt auch im Seminar gelernt habe, sondern dann die Flasche gegeben wird, aber dann in solchen Fällen nimmt man natürlich Prä. Und nicht die abgepumpte Milch, um sie dann wieder in den Mund des Kindes zu führen. Also es macht einfach keinen Sinn. Dann muss ich auch nicht abpumpen. Dann kann ich das Kind auch an die Brust führen. Und sowas sehe ich dann zuhauf, Katrin. Und dann denke ich mir immer nur, es gibt schon einen Grund, warum Deutschland auf dem letzten Platz gelandet ist.
Ja,
und es gibt einen Grund, warum Österreich sich so verbessert hat, ne?
Ja, das stimmt. Also da gibt es viele Gründe für. Und es tut mir wirklich, das muss ich so sagen, immer wieder richtig in der Seele weh, dass wir so unbeholfen diesbezüglich sind und sich da eben halt nicht viel tut. Aber wir müssen auch sagen, es interessiert in Deutschland bis auf wenige Institutionen, wenige Fachfrauen, Fachmännern das Thema ganz wenig. Ganz wenig. Und noch trauriger stimmt mich dann der Muttermilchumgang bei Frühgeborenen zum Beispiel. Ne? Das mit dem Stillen und Bronden, das sind so eine riesen Range zwischen den Kliniken. Das ist unglaublich. Ne? Da kann man sich ganz viel bei den Skandinaviern zum Beispiel abgucken oder in anderen Ländern, wo ganz anders gearbeitet wird.
Ja.
Also die Kinder haben einfach keine große Lobby.
Genau, und ich finde, genau durch solche Accounts, die dann sagen, ich stille nicht und das war die beste Entscheidung meines Lebens, wird das Stillen so wahnsinnig unter den Scheffel gestellt. Und das wird einfach den Frauen, die vielleicht noch gar nicht entschieden haben, will ich stillen oder nicht, es wird ihnen so suggeriert, die beste Entscheidung meines Lebens war es, nicht zu stillen. Bist du dir sicher, dass du stillen willst? Mhm. Also das denke ich dabei. Und dann denke ich mir so, oh nein, ich möchte keine Antifeministin sein. Und ich möchte auch, dass mein Mann genauso viel macht. Und nochmal, Männer können auch auf der anderen Ebene ganz, ganz viel mehr machen.
Ich glaube, die haben auch so richtig gut zu tun, ihre Familie mitzukümmern oder auch die Partnerin.
Es muss nicht die Ernährung sein. Also bei uns ist das zum Beispiel, haben wir auch neulich erst wieder darüber gesprochen, wie unterschiedlich das jetzt beim zweiten Kind ist. Mein Freund sagt immer, aber du machst ja viel mehr, weil du stillst ja und du bist ja auch nachts wach. Und dann sage ich so, ja, aber guck mal, du machst den kompletten Haushalt und ich finde es so geil. Es ist ganz anders als beim ersten. Es ist natürlich auch viel besser eingespielt. Und hier, also es gibt einen bei uns, der macht die Ernährung des Babys und der andere macht die Ernährung der Familie. Und zwar kochen und abwaschen und Co. Und das ist einfach toll. Und das ist einfach die viel größere Unterstützung. Und ich kann mir Zeit nehmen, um zu stillen und bin fit morgens, weil ich was zu essen bekomme und nicht auch noch mehr und den Kindern Frühstück machen muss, weil er das übernimmt. Und ich finde es super. Und so kann man auch den Partner einbinden. Man muss nicht zwangsläufig man irgendwie die Flasche geben und selber abstillen, um da irgendwie Gleichberechtigung zu haben.
Ja, es gibt so von WHO und UNICEF, ich weiß nicht, ob es vor 3 oder 4 Jahren war, zur Weltstillwoche ein wunderschönes Plakat. Und zwar sitzt die stillende Mutter auf dem Küchentresen und der Slogan ist: Natürlich fütter ich auch. In Bezug auf Vater in dem Kontext. Und der Mann füttert seine Frau. Das fand ich so toll, wo ich dachte, ja genau, das bringt es jetzt so auf den Punkt.
Ja.
Und leider verschwinden diese Plakate immer wieder, wenn die Weltstillwoche vorbei ist. Außer man sieht die vielleicht noch mal als Aushang in der einen oder anderen Klinik. Aber ne, da sind zum Beispiel auch die Kanadier ganz anders drauf. Die machen solche Werbungen in den Zügen, in der U-Bahn. Andere Länder, da sieht man das an der Litfaßsäule, wo ich immer denke, wenn ich mit der U-Bahn fahre, ja, wir haben hier Rum-Werbung, wir haben Whisky-Werbung, wir haben Werbung für Theater. Das ist alles gut und schön. Ich meine, auf den Alkohol, auf die Alkoholwerbung könnte man auch gut verzichten, aber da geht nichts in Richtung babyfreundlich, in Anführungsstrichen. Nee. Ne?
Und so, ich glaube Familie. Auch, und genau das ist, glaube ich, der Punkt, und das ist voll gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich habe es in meinem Kopf vorher noch nicht so gut formulieren können, Katrin. Gleichberechtigung entscheidet sich nicht, ob Flasche oder Brust. Gleichberechtigung in der Beziehung ist das, was ihr draus macht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist, glaube ich, das, was mich so stört an diesen Videos, die sagen, ich stille nicht und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil das wird auch ein Problem in einer Beziehung nicht lösen, wenn der Vater die Ernährung übernimmt und du selber nach Mallorca fliegst.
Nein, definitiv nicht.
Ja. Gut, das war noch ein zum schönes, Sonntag.
Ja, das war ein schönes Schlusswort von dir.
Danke euch und wir freuen uns auf eure Nachrichten zu diesem Thema.
Ja, wir freuen uns und wünschen euch eine schöne Woche und eine gute Vorweihnachtszeit. Bis dahin.
Tschüss.
Stillleben. Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer in Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank geht dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Stillleben-Podcast. Außerdem empfehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mama weiter.